ARD Sounds.
Am Anfang des russischen Angriffskriegs hieß es 3 Tage, dann fällt Kiew. Heute, mehr als 4 Jahre später, wehrt sich die Ukraine immer noch. Und die Zuversicht wächst. Immer häufiger treffen ukrainische Drohnen russische Infrastruktur und dringen teilweise vor bis nach Moskau. Das verändert das Kräfteverhältnis im Krieg, aber auch das Verhältnis der Ukraine zu ihren westlichen Partnern. Rebecca Barth berichtet seit 2022 aus dem ARD-Studio Kiew. Mit ihr blicken wir heute auf das neue Selbstbewusstsein der Ukraine und darauf, wie es den weiteren Kriegsverlauf beeinflussen könnte. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Heute ist Freitag, der 22. Mai. Hallo Rebecca.
Hallo. Der ukrainische Präsident lädt fast jeden Abend seine Videoansprachen hoch. Das sind häufig Videos im Selfie-Modus verbreitet von seinem Büro. Und in der Regel sind das kurze Ansprachen, eine Tageszusammenfassung, die er da gibt, welche Treffen er gehabt hat, was besprochen wurde, was ansteht. Und ab und an verbreitet das ukrainische Präsidialamt aber auch professionell produzierte Videos. Und eines davon fand ich sehr interessant. Vor etwa einem Monat, da ging es um die Entwicklungen der ukrainischen Rüstungsindustrie. Und man sieht den Präsidenten, wie er durch eine Halle schreitet, an den ganzen Produkten der ukrainischen Rüstungsfirmen vorbei, Fahrzeuge, Drohnen, Marschflugkörper, Munition, unbemannte Fahrzeuge, Roboter, eine ganze Bandbreite an Produkten, die hier in den vergangenen 4 Jahren entwickelt wurden.
Невидимі герої нашої оборони, але результати їхньої роботи ми бачимо щоденно.
Und er geht da durch und sagt, so sieht Stärke aus, so sieht Wille zur Freiheit aus, so sieht Gerechtigkeit aus und preist damit eben die ukrainische Rüstungsindustrie, das, was die Industrie in den vergangenen Jahren entwickelt hat, geleistet hat.
Доводить, що зроблено в Україні – це синонім поняття «ефективно і сильно».
Und sagt, mit Stolz können wir heute von Waffen aus der Ukraine sprechen, made in Ukraine, das sei heute ein Synonym für Effizienz und Stärke. Und nicht nur in den Worten, sondern auch in der Bildsprache zeigt es doch ganz deutlich das Selbstbewusstsein, mit dem die Ukraine mittlerweile auftritt.
Зброєрам, слава нашій оборонці, дякую всім, хто допомагає Україні. Слава Україні!
Dieses Selbstbewusstsein und dieses ja auch vielleicht optimistischere Auftreten im Vergleich zur Vergangenheit, ist das was, was du bei Selenskyj alleine beobachtest? Oder gibt es noch andere Stimmen, Personen im Land, die vergleichbar auftreten?
Nein, das ist nicht nur Selenskyj. Ich merke das auch bei Gesprächen mit anderen Regierungsvertretern. Manchmal laden die uns und andere Kolleginnen und Kollegen zu Hintergrundgesprächen ein. Da war ich zuletzt persönlich beim Außenminister und beim Verteidigungsminister und die strahlen einen ähnlichen Optimismus und ein ähnliches Selbstbewusstsein aus und haben zurzeit verhältnismäßig wirklich gute Laune. Also mir ist das aufgefallen. Und dann sehen wir natürlich auch die militärischen Erfolge der Ukraine zuletzt. Was hier ja wirklich weit besprochen wurde, waren die Drohnenangriffe auf Moskau und die Region Moskau.
Allein hier habe es mindestens 3 Todesopfer gegeben. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von Strafmaßnahmen, die nun auch Moskau erreicht hätten.
Da sagte beispielsweise Andrei Katschuk, das ist ein Soldat der ukrainischen Armee, der hier als Experte teilweise in den Medien zitiert wird und im ukrainischen Radio sich dazu geäußert hat. Sagte, diese Angriffe auch auf Moskau und die Region Moskau sind ein Wendepunkt in diesem Deep Strike, so nennt man das, diese Angriffe über sehr lange Entfernungen zwischen Russland und der Ukraine.
поки що залишається асиметричним.
Павло Клімкін hat sich dazu unter anderem geäußert, ist ein ehemaliger Außenminister der Ukraine, der sagte, das Kräfteverhältnis ist immer noch unausgewogen, immer noch asymmetrisch zwischen Russland und der Ukraine.
Я думаю, що це призведе до іншого тону, до
Also Russland hat nach wie vor viel mehr Raketenkapazitäten. Aber wir zeigen eben vor allem mit dem Angriff auf Moskau, vor allem symbolisch, dass es da eine ganz neue Dimension gibt, die, so vermutet er, eben auch die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine, aber auch vor allem den Ton gegenüber der Ukraine in Bezug auch auf Verhandlungen verändern kann langfristig.
Ich denke, dass er nur noch verstärkt wird.
Und wie ist da deine Einschätzung, wenn du diese Gespräche führst, ne, und das hörst, was dir da erzählt wird aus Regierungskreisen, aus Kreisen vom Militär? Ist dieses Selbstbewusstsein, was sich darin ausdrückt, dieser Optimismus, so politisches Wunschdenken, so im Sinne von Make-Believe? Oder würdest du sagen, nee, das hat eine konkrete, reale Basis?
Nee, das hat eine konkrete, reale Basis und die ist durchaus bemerkenswert. Das, was aktuell passiert, ist etwas, was lange vorbereitet worden ist. Also wir haben systematische Angriffe der Ukraine tief im russischen Hinterland auf der einen Seite militärische Objekte. Das sind Rüstungsfabriken, das sind Lager, das sind Hersteller, die Halbleiter zum Beispiel herstellen, also Komponenten, die man braucht für Drohnen, für Raketen, für Marschflugkörper. Und auf der anderen Seite zielt die Ukraine seit geraumer Zeit systematisch auf die Infrastruktur, die Russland benötigt zum Ölexport, beispielsweise Häfen, Öllager und so weiter und so fort. Und jetzt ist es so massiv, dass man die Effekte sieht. Und das ist aber vorbereitet worden, diese sogenannten Deep Strikes mit sogenannten Middle Strikes. Middle Strikes sind im ukrainischen Kontext Angriffe ab meistens so 20 bis 30 Kilometer bis 180 bis 200 Kilometer hinter der Frontlinie. Und da hat die Ukraine vor allem im auch von Russland besetzten Gebiet systematisch über Monate Luftverteidigungssysteme beispielsweise rausgenommen. Also sie hat sich ganze Korridore freigeschossen, um mittlerweile sehr erfolgreich auch die russische Logistik zu treffen, weit hinter den russischen Linien. Petro Andriuschenko beispielsweise, das ist der ehemalige Berater des Bürgermeisters von Mariupol. Er leitet aktuell ein Zentrum zur Erforschung der russischen Besatzung, so heißt das offiziell. Der sagte ebenfalls gegenüber ukrainischen Medien, dass die Ukraine mit diesen Middle Strike Drohnen die Straße am Meer sozusagen im Süden der Ukraine von Mariupol über Melitopol bis hin zur Krim kontrolliert. Ich persönlich glaube und auch andere Experten in der Ukraine glauben, dass diese Darstellung etwas übertrieben ist, aber es gibt auf dieser für die Logistik super wichtigen Straße eben ukrainische Angriffe. Und auch Russland führt einen Krieg um die Logistik. Bisher war es immer so, dass wir darüber berichtet haben, dass es für die Ukraine so schwierig ist, ihre Truppen an der Front zu versorgen, weil auch Russland mit Drohnen eben auf die logistischen Routen geht und so versucht, eben den Nachschub abzuschneiden. Und das gelingt der Ukraine zunehmend auch, und das merkst du an der Front, von der sogenannten Frühjahrsoffensive ist nicht viel zu spüren.
Von der russischen, ne? Meinst du jetzt?
Genau, im Gegenteil, der russische Vormarsch hat sich verlangsamt. Es gibt sogar mittlerweile viele Beobachter und auch Medien, die dieses Narrativ verbreiten. Russland verliert erstmals mehr Gelände, als es einnehmen kann. Ich persönlich bin da ein bisschen vorsichtig, weil wir an der Front einfach sehr große sogenannte graue Zonen haben, wo keine Seite dieses Gebiet richtig kontrolliert. Und was du nicht kontrollierst, das kannst du auch so gesehen nicht verlieren. Aber es zeigt eben einen allgemeinen Trend. Und wir sehen, dass die Russen nicht so schnell vorwärts kommen, wie wir es erwartet hatten.
Was Drohnen angeht, da kriegt man ja mit, da ist die Ukraine sehr innovativ. Die entwickeln neue Typen, die bauen die im eigenen Land, sind sehr schnell, sehr agil. Ich frage mich, bei dem, was du gerade geschildert hast, welche Rolle spielen Drohnen dabei?
Drohnen sind das A und O vor allem was die ukrainische Rüstungsindustrie angeht. Und auch das sagte Selenskyj in diesem Video, mit dem wir eingestiegen sind. So, die Ukraine hält nicht nur Schritt mit diesem Wandel, sondern wir sind der Vorreiter in der Entwicklung von diesen Technologien. Und das stimmt. Also die Ukraine und Russland sind die beiden Länder, die am meisten Erfahrung mit dieser Art von Kriegsführung haben. Und die Bandbreite der Systeme, die hier eingesetzt werden, sind ebenfalls enorm. Also wir fangen an von kleinen handelsüblichen Drohnen, die sogenannten FPV-Drohnen, First-Person-View, die Leute über Virtual-Reality-Brillen steuern können. Es sieht so ein bisschen aus wie PlayStation-Spielen. Mhm. Also die Soldaten hocken auf ihren Stellungen, also meistens in irgendeinem Keller, von einem Bildschirm mit dieser Brille auf und steuern die Drohne. An diese Drohne werden Sprengkörper, Granaten angebracht und damit können Menschen angegriffen werden, damit können Fahrzeuge angegriffen werden. Dann haben wir Drohnen, die so groß sind und so weit fliegen, dass sie eher aussehen wie etwas, was man sich vielleicht als Rakete vorstellen würde. Und alles, was dazwischen ist, Drohnen, die sehen aus wie kleine Mini-Flugzeuge und die fliegen aber einige Kilometer weit und die haben natürlich auch eine Sprengladung dabei. Dann haben wir diese Shahed-Drohnen, die wir auch im Iran-Krieg beobachtet haben, mit denen Russland die Ukraine ebenfalls regelmäßig angreift. Dann haben wir, hier in der Ukraine spricht man von Bodendrohnen.
Was ist damit gemeint?
Ja, das sind unbemannte Fahrzeuge. Auch die werden gesteuert, die sind nicht autonom unterwegs. Also auch die haben einen Piloten sozusagen, einen Fahrer, der sie aber remote steuert. Manche von denen sind so groß, dass damit Menschen evakuiert werden. Die wichtigste Aufgabe, die diese Bodendrohnen haben zum aktuellen Zeitpunkt noch, ist die Logistik. Weil hier in den vergangenen Jahren eine sogenannte Killzone entstanden ist, eine Todeszone an der Front. Das ist eine Folge von dem massiven Einsatz von Drohnen in der Luft, weil nichts mehr unbeobachtet bleibt in dieser Zone. Und da sprechen wir von 10, 15, vielleicht 20 Kilometern Killzone. In der sind aber Soldaten unterwegs, Infanteristen beider Seiten. Also ist man dazu übergegangen, in kleinen Gruppen sich nur noch zu bewegen und man nennt das Infiltrationstaktik. Das heißt, die russischen Soldaten versuchen zu zweit, zu dritt irgendwie durch diese Todeszone zu kommen. Und im besten Fall dabei nicht gesehen zu werden und im besten Fall irgendwo einen zerstörten Keller zu finden und sich da festzusetzen. Und die Soldaten der Ukraine versuchen, die Russen aufzuspüren, aufzuklären und sie zu bekämpfen. Und so hast du eben in diesem Abschnitt von 10, 15 Kilometern Todeszone viele verschiedene kleine Nester, kleine Gruppen von ukrainischen und russischen Soldaten, die beide versuchen, unbeobachtet von der jeweils anderen Seite, sich gegenseitig aufzuspüren und dann zu bekämpfen. Die Wege, die zurücklegen, um auf ihre Position zu kommen, sind so gefährlich durch dieses gläserne Schlachtfeld, durch die Drohnen am Himmel, dass es mittlerweile so ist, dass sehr, sehr viele Infanteristen, also Fußsoldaten, Monate in dieser Todeszone festhängen auf ihrer Position. Also die sind 6 Monate in einem Erdloch beschossen von allem, was man sich so vorstellen kann. Und natürlich gibt es da keine Dusche und werden versorgt ebenfalls über Drohnen. Unter anderem über diese Bodendrohnen. Die bringen denen Munition, die bringen denen Essen. Mhm. Und wenn jemand verwundet wird, dann werden die Menschen häufig auch oder auch getötet mit diesen Bodendrohnen, mit diesen kleinen Fahrzeugen rausgebracht. Weil auch Sanitäter kommen da nicht mehr hin. Sanitäter werden gezielt angegriffen. Also schickt man sie nicht mehr in diese Todeszone, um eigentlich ihren Job, für den sie in anderen Armeen vorgesehen sind, zu machen, nämlich den verwundeten Kameraden zu helfen. Die sind auf sich alleine gestellt in der Zone.
Und schafft man es denn auf diese Weise tatsächlich auch die Front in seinem Sinne zu verschieben oder geht es da nur darum zu verhindern, dass die andere Seite, also Russland, weiter vordringt?
Wir haben keine großen Bewegungen an der Front zum aktuellen Zeitpunkt. Also wir haben so 2, 3 Hotspots, wo sehr viele Kampfhandlungen stattfinden. Aber wir haben lange schon keine großen Geländegewinne mehr erlebt. Und wir sehen zum aktuellen Zeitpunkt keinen massiven Einsatz von großer Technik. Und dementsprechend kann man auch nicht wirklich davon sprechen, dass die ein oder andere Seite groß Gelände gewinnt. Wenn wir ein bisschen rauszoomen und uns den groben, großen Trend angucken, dann ist es schon so, dass Russland ganz, ganz, ganz langsam weiter vorrückt. Aber das Tempo des Vorrückens geht seit einem halben Jahr zurück. Und zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, hat die Ukraine ein Stück weit die Nase vorn. Es bietet ihr ein Möglichkeitsfenster, den Druck auf Russland massiv zu erhöhen. In dieser Kombination, dass es an der Front nicht wirklich vorwärts geht und dass man gezielt versucht, den Krieg nach Russland zurückzubringen.
Und sag mal, wie hat es denn die Ukraine geschafft, diese Fähigkeiten im Bereich der Drohnen, ne, du hast gerade die verschiedenen Arten geschildert und wozu sie da sind, aufzubauen, während der Krieg ja die ganze Zeit läuft?
Ja, das ist auch vielleicht der Grund dafür. Also Not macht erfinderisch. Mhm. Der Druck ist natürlich sehr, sehr hoch gewesen und auch immer noch sehr hoch. Und dann hat man auch gewisse Möglichkeiten geschaffen. Das heißt, man hat versucht, hier auf rechtlicher Ebene Prozesse zu vereinfachen, sodass Hersteller Innovationen sehr schnell auf den Markt bringen können, die Finanzierung dafür bekommen können und dann eben das ja schon, weil auch die Nachfrage, das Bedürfnis so hoch ist, sehr schnell eben schon auf dem Schlachtfeld testen können. Und so hat man hier, sind in den vergangenen Jahren Dutzende kleine Rüstungsbetriebe, kleinere Unternehmen entstanden, die eine ganz enge Verbindung zu Finanzgebern und den Streitkräften haben und man eben nicht ewig lange Ausschreibungsverfahren hat von einigen riesen Rüstungsunternehmen und dann dauert das alles Jahre, bis dann ein Endprodukt dann irgendwann mal der Armee sozusagen geliefert werden kann, sondern hier hat man eben geschaut, wer ist am schnellsten, wer ist am besten, wer ist am effektivsten und die Entwicklungszyklen, da reden wir mittlerweile von einigen Wochen.
Am Anfang, als dieser Krieg begann, ne, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, da wurde extrem viel über Waffenlieferungen für die Ukraine diskutiert. In Deutschland war Taurus eins der zentralen Themen. Sollen wir das liefern oder nicht? Und damals war so die Argumentation dahinter, das, was viele gedacht und auch gesagt haben, ja, dieses, ohne diese hochentwickelten Waffen aus Deutschland oder auch aus den USA, hat die Ukraine keine Chance. Hat sich das jetzt gedreht?
Nun, jetzt sehen wir auf jeden Fall, dass die Ukraine eigene Fähigkeiten entwickelt hat. Mykhailo Fedorov, der Verteidigungsminister, sagte, er meinte also, wenn wir den Taurus bekommen würden, dann würden wir ihn natürlich immer noch gerne nehmen. Mhm. Also wir sind immer dafür, mehr Waffensysteme zu erhalten, aber wir haben mittlerweile ähnliche Fähigkeiten und eigene Waffen entwickelt, die teilweise sogar über größere Distanzen wirken können. Vielleicht, was man so unterschätzt hat im Westen bei der Betrachtung, ist, dass die Ukrainer als Nation, als Volk so eine Mentalität haben von, wir machen es aber trotzdem irgendwie. Also so gegen alle Widerstände. Wenn man sich überlegt, wie häufig die schon abgeschrieben wurden, auch von den westlichen Partnern angefangen bei, ihr habt 3 Tage und dann stehen die Russen in Kiew und aber wir sind so nett und bieten euch wenigstens die Flucht zu uns an. Und die Leute hier sagen aber einfach, nö, also dann nö, wir kämpfen. Und sie sind weniger und sie sind kleiner und sie haben natürlich massive Probleme und es läuft lange nicht alles gut. Es ist lange alles nicht perfekt, aber du hast hier einfach auf vielen verschiedenen Ebenen und das ist auf politischer Ebene, auf diplomatischer Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene, das zieht sich einmal ruhig durch die ganze Gesellschaft, bei vielen, vielen Menschen so eine Mentalität, wenn man was wirklich will, dann schafft man das auch irgendwie und dann machen wir das halt trotzdem. Und daraus entgibt sich jetzt eben auch, ne, dieses Selbstbewusstsein und auch dieser Stolz, dass man nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Partnern, der NATO, gezeigt hat, dass man Russland aufhalten kann.
Das heißt, die Ukraine kommt so ein bisschen aus dieser Bittstellerrolle raus, die sie am Anfang des Krieges hatte. Hast du da Beispiele dafür?
Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius war vor einigen Tagen zu Besuch in Kiew, hat sich mit seinem Amtskollegen Mykhailo Fedorov getroffen, war 2 Tage hier, einen Tag in Kiew und dann ist er in Frontnähe gefahren im Süden des Landes. Und für ihn, das sagte er hier ganz klar, war eben wichtig, die strategische Partnerschaft mit der Ukraine auszubauen.
Und da geht es natürlich um Rüstungskooperation. Da geht es darum, davon zu lernen, was die Ukrainer jetzt im fünften Jahr auf dem Gefechtsfeld erleben, bei der Drohnenkriegsführung, bei der elektronischen Kriegsführung, aber auch in allen anderen Bereichen. Davon können wir lernen als Bundeswehr, als Bundesrepublik Deutschland, aber auch wir als NATO-Streitkräfte. Und deswegen ist diese enge Kooperation für uns sehr wichtig.
Das heißt, die Ukraine ist da sozusagen mittlerweile ein gefragter Partner, wenn man das so sagen kann.
Genau, und die anderen Länder wären ja auch dumm, wenn sie das nicht sehen würden. Die NATO plant und trainiert seit Jahrzehnten eine mögliche militärische Auseinandersetzung mit Russland und haben es nie gehabt. Die Ukrainer haben es und sind die Einzigen, die wirklich diese Erfahrung haben. Also das ist, wenn du dir das in einem anderen Bereich vorstellst, sagen wir jetzt mal, du baust ein Haus, dann kannst du natürlich haufenweise YouTube-Videos gucken und dann anfangen, dein Haus zu bauen. Oder du fragst deinen Nachbarn, der ein Haus schon mal wirklich gebaut hat, was würdest du tun? Wahrscheinlich beides. Du würdest YouTube-Videos gucken, aber auch zu deinem Nachbarn gehen und fragen, wie ist es denn in der Praxis? Und nichts anderes, im Endeffekt ist es hier. Dementsprechend sind seit geraumer Zeit sehr viele Menschen aus den NATO-Staaten, die irgendwas mit Sicherheit und Verteidigung zu tun haben, super interessiert an den Erfahrungen der Ukrainer.
Ich fand eindrücklich, Russland feiert ja jedes Jahr am 9. Mai den Sieg über Nazi-Deutschland mit einer großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau.
Und das gerade unter Präsident Wladimir Putin als große Demonstration von Macht und Stärke. Nicht nur mit schier endlosen Paradereien, sondern in der Regel auch mit schweren Panzern, mit schwerem militärischem Gerät. Diesmal nicht.
Dieses Jahr hat Putin auch verzichtet, Panzer, Geschütze, Kriegsgeräte aufzufahren. Wohl aus Angst vor Angriffen durch ukrainische Drohnen. Und Selenskyj hat ihn im Grunde ja noch verspottet mit so einer Art Dekret und gesagt, hier, ich erlaube dir, dass du diese Parade da abhalten hast. Was erzählt uns das über das aktuelle Kräfteverhältnis zwischen der Ukraine und Russland?
Also die allermeisten Beobachter in der Ukraine sehen diese Episode und aber auch beispielsweise den Vorschlag, dass Gerhard Schröder ja vermitteln könnte bei möglichen Friedensgesprächen, als klares Eingeständnis der Schwäche auf russischer Seite. Denn sonst müssten sie nicht um eine Waffenruhe bitten. Auf der anderen Seite ist es symbolisch. Moskau ist symbolisch. Das, was Russland höchstwahrscheinlich viel, viel härter trifft, sind diese systematischen Angriffe auf die Ölinfrastruktur, auf die Häfen, auf die Lagerungsstellen für Öl.
Seit Wochen brennt immer wieder die Raffinerie in der südrussischen Hafenstadt Duabse. Die Folge ukrainischer Drohnenattacken. Diese und weitere Angriffe tief im Hinterland wirken sich direkt auf die Kriegskasse aus.
Weil Öl und andere Rohstoffe, der Export von Öl, für den russischen Haushalt total wichtig ist. Und die Ukraine verfolgt halt die Strategie, okay, wir befinden uns in einem Abnutzungskrieg. Wenn wir auf die gleichen Abnutzungsfaktoren gehen wie der Gegner, also Mensch und Material, dann haben wir ein Problem, weil wir haben von beidem von vornherein weniger. Also müssen wir den Druck anderweitig erhöhen. Das heißt, wir müssen den Krieg zurück nach Russland bringen, dass die Menschen da auch was davon merken. In dem Zuge ist ein Angriff auf Moskau vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise militärisch sinnvoll, aber es ist vor allem symbolisch. Die Ölinfrastruktur anzugreifen führt zumindest dazu, dass die Einnahmen aus dem Ölexport nicht so hoch sind. Und es gibt eben Indikatoren auch in Russland, dass man das spürt, dass das Leben teurer geworden ist, dass man den Benzinexport teilweise, zeitweise stoppen muss, damit die Preise an den Tankstellen nicht so hoch sind. Das ist natürlich alles immer noch kein Vergleich zur Situation hier im Land, in der Ukraine, mit was für Herausforderungen die Menschen hier zu kämpfen haben. Aber die Ukraine hat immer gesagt, also für uns gibt es keine andere Möglichkeit. Wir müssen alles versuchen, was in unserer Macht steht, um den Druck in Russland zu erhöhen. Das Bitten um Schutz vor der Parade am 9. Mai ist für viele Menschen eben so ein großer Beleg, dass diese Strategie langsam aufzugehen scheint.
Zeigt sich darin, dass die Ukraine da jetzt auch gezielt Russland angreift, gezielt Infrastruktur angreift, siehst du da eine Veränderung im Vergleich zum Anfang des Krieges? Also mit Blick darauf, wozu die Ukraine fähig ist, militärisch?
Die Veränderung ist dahingehend im Ausmaß. Die ersten Drohnenangriffe und Drohnen in Russland gab es schon 2023. Und auch Ölraffinerien sind schon vor Monaten angegriffen worden. Aber jetzt haben wir ein Ausmaß. Es vergeht ja fast kein Tag, ohne dass in Russland irgendwo eine Ölraffinerie brennt. Oder ein Hafen brennt oder eine Lagerstelle brennt. So sehr, dass die Region Leningrad im Norden, Nordwesten Russlands, grenzt an Finnland und das Baltikum, vom Gouverneur zur Frontregion erklärt wurde. Dabei ist es hunderte Kilometer von der Ukraine weg.
Und ist dann dieses Selbstbewusstsein der Ukraine, über das wir hier sprechen, für dich vor dem Hintergrund eine nachhaltige Entwicklung? Oder siehst du das eher als so kurzfristigen Trend, der auch wieder gekippt werden könnte?
Ich glaube, es ist eine nachhaltige Entwicklung, weil sie nachhaltig aufgebaut wurde. Wir erleben gerade die Effekte von etwas, was über Jahre entwickelt wurde. Und dann ist aber gepaart, kommt gleichzeitig eben so eine geopolitische Komponente hinzu, die man nicht planen konnte. Das ist der Iran-Krieg. Das ist ein Präsident Trump, der den Europäern auch sehr deutlich macht, dass sie sich vielleicht von den USA besser unabhängig machen sollten. Und dann guckt man natürlich in seine Nachbarschaft und denkt sich, gut, wer könnte uns denn da helfen? Und auch da ist es aus sicherheitspolitischer Perspektive nur klug, die Ukraine auch in ein zukünftiges Luftverteidigungssystem, ein europäisches, einzubinden. Weil die Ukraine ist ein Land gewesen, das praktisch keine starken Flugabwehrfähigkeiten hatte vor 4 Jahren. Und mit diesen massiven Angriffen Russlands gelernt hat, umzugehen. Und natürlich kommen immer noch ein paar Drohnen und Raketen durch, aber die Abfangquoten, die die Ukraine hat, sind sehr, sehr gut. Das sind 80-90% in vielen Fällen.
Das heißt ja, die Ukraine hat im Grunde militärisch gesehen fast einen Vorteil gegenüber der EU, ne? Die haben Erfahrung, die die EU in dieser Form nicht hat. Was folgt denn daraus für das Verhältnis der Ukraine zu ihren westlichen Partnern, also zur EU, aber auch zu den USA?
Ich meine, wir haben alle noch die Szene im Weißen Haus im Kopf.
You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and it happens to be right about you're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
You don't have the cards, wie der ukrainische Präsident da niedergemacht wurde.
Ja, gedemütigt eigentlich schon, ne?
Gedemütigt wurde. Und er hat sich halt nicht unterkriegen lassen. Und jetzt hat er doch ein paar Karten auf der Hand. Und er versteckt sich dahinter auch nicht. Also die Ukrainer gehen jetzt natürlich nicht so weit, irgendwie die USA wirklich massiv vor den Kopf zu stoßen. Aber sie lassen sich auch nicht unter Druck setzen. Im Gegenteil, wahrscheinlich haben sie sich gewöhnt an so einen stabilen Druck aus den USA. Also man soll den Donbass aufgeben und sie werden es halt einfach nicht tun. Sie sehen überhaupt gar keinen Grund dafür. Und es ist zurückzuführen auf die Leistungen, die sie erbracht haben. Und wir merken das auch in Hintergrundgesprächen, wo durchaus Frust zu spüren ist, manchmal auf Seite von den ukrainischen Regierungsvertretern, die so ein bisschen die Attitüde haben. Also wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, vor allem eben im militärischen Bereich, im Sicherheitsbereich. Wir halten die Russen auf, wir führen ihnen massive Verluste zu, also wirklich massive Verluste. Und da wendet man sich schon zunehmend selbstbewusst auch an die europäischen Partner und sagt, okay, gut, und jetzt müsst ihr liefern.
Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як все змінилося і в нас.
Und Volodymyr Zelensky sagte das eben auch zuletzt, dass auch die Partner offenbar zunehmend signalisieren, dass sie erkennen, was geschieht und ja auch investieren in diese Fähigkeiten der Ukraine. Also die Ukraine hat das größte Problem, was ja die Finanzierung und in vielen Fällen wird eben ein großer Teil der ukrainischen Rüstung dann doch und diese Innovationen von Partnern mitfinanziert.
Und können diese neuen Fähigkeiten und auch dieses daraus eher erwachsene Selbstbewusstsein, kann das beides zusammen den Verlauf des Krieges verändern?
Das ist natürlich jetzt die große Frage und ich glaube, das kann niemand seriös zum jetzigen Zeitpunkt einschätzen, weil auch Russland ja nachziehen wird. Also das ist vor allem im Technischen häufig ein Katz-und-Maus-Spiel und jetzt gerade hat die Ukraine ein Stück weit die Nase vorn. Ich glaube persönlich, dass es durchaus ein Punkt sein könnte, der im Nachhinein ein Wendepunkt sein könnte, weil ich persönlich davon ausgehe, dass Russland nicht nochmal die Kraft hat jetzt für eine massive Offensive. Aber das ist wirklich also rein meine persönliche Einschätzung jetzt. Es gibt haufenweise Faktoren, die auch zum Gegenteil führen könnten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Russland nicht nochmal die Ressourcen und die Kraft hat für einen wirklich massiven Vorstoß, dass sie so noch ein bisschen weiterkämpfen, weil Putin den Donbass haben will und die Ukraine wird ihm den nicht geben. Aber dass es noch einige Monate auf jeden Fall so weitergeht und man dann vielleicht irgendwann zu einem Punkt kommt, wo der Druck in Russland eben so groß ist, dass sie wirklich ernsthaft einen Ausweg aus diesem Krieg suchen.
Danke, Rebecca.
Danke euch.
Bis zum nächsten Mal. Rebecca Barth berichtet für die ARD aus der Ukraine. Ihre Berichterstattung aus Kiew und die weiteren Entwicklungen im Krieg zwischen Russland und der Ukraine findet ihr immer aktuell auf tagesschau.de. Am kommenden Pfingstmontag müsst ihr übrigens nicht auf 11KM verzichten. Da hört ihr eine 11KM Classics-Folge. Es geht um die Alpen und wie der Klimawandel Berge bröckeln lässt. Wir freuen uns, wenn ihr 11KM auch am Feiertag in ARD Sounds hört. Autoren dieser Folge sind Julius Bretzel und Niklas Münch. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbisch. Produktion Lorenz Kersten, Christine Frei und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Tschüss. Auch im Nahen Osten herrscht Krieg. Die Auswirkungen spüren wir bis nach Europa. Der NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien blickt auf die aktuellen militärischen Konflikte. Die Hosts sprechen mit ARD-Reportern und Reporterinnen in der ganzen Welt. Sie ordnen ein, liefern Hintergründe. Welche Rolle spielen Drohnen in Kriegen? An welcher Stelle ist Europa bereits von einem hybriden Krieg betroffen? Wie kann Deutschland sich vor Gefahren schützen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen geben im Podcast Militärhistoriker und Sicherheitsexpertinnen. Hört gerne rein, zum Beispiel in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.